ablenkte. Irgendetwas krachte laut und heiße Steinsplitter fielen herab. Ihre Augen weiteten sich, Knallwinkel verschwand. Wo er eben noch gestanden hatte, zischte eine hoch aufgerichtete Schlange. Oma Wetterwachs verschwand. Wo sie eben noch gestanden hatte, befand sich ein Weidenkorb. Die Schlange verwandelte sich in ein riesiges Reptil aus grauer Vorzeit. Der Weidenkorb verwandelte sich in den kalten Wind der Eisriesen und ließ raureif auf der Schuppenhaut des Ungeheuers entstehen. Das Reptil wurde ein Säbelzahntiger, der sich zum Sprung duckte. Die fauchenden Böen wurden eine blubbernde Teerpfütze. Der Tiger wurde gerade noch rechtzeitig ein herabsausender Adler. Die Teerpfütze wurde ein weit gespanntes Fangnetz. Die Veränderungen erfolgten in immer kürzeren Abständen und die einzelnen Konturen verschwammen miteinander. Stroboskopartige Schatten tanzten durch den Saal. Ein magischer Wind wehte dicht und schmierig. Oktarine Funken stoben von Bärten und Fingerspitzen. Escarina stand in der Mitte des Chaos und aus tränenden Augen beobachtete sie Granny und Knallwinkel. Zwei glänzende Gestalten, umgeben von einer unsteten Aura aus hin und her springenden Schemen. Nach kurzer Zeit bemerkte sie auch noch etwas anderes. Ein schrilles Pfeifen an der menschlichen Hörschwelle. Esk hatte dieses Geräusch schon einmal vernommen, in der kalten Wüste. Ein gieriges Schnattern, das Summen eines Bienenstocks, das leise Knistern, das von einem Ameisenhügel ausgeht. »Sie kommen!« schrie sie. »Sie kommen hierher!« Oma Wetterwachs und der Erzkanzler setzten ihr magisches Duell fort und achteten nicht auf Esk. Das Mädchen kroch hinter einem Tisch hervor und versuchte, Granny zu erreichen. Eine Einladung aus purer Taumaturgie hob es an und schleuderte es gegen einen Stuhl. Das Summen wurde nun lauter und es stank so sehr, als hätte jemand vergessen, eine bereits 3 Wochen alte Leiche zu begraben. Esk bemühte sich weiterhin, zu der alten Hexe zu gelangen, achtete nicht auf das grüne Feuer, das ihr über den Arm gleiste und das Haar versenkte. Verzweifelt hielt sie nach den anderen Zauberern Ausschau, aber wer inzwischen noch nicht geflohen war, kauerte hinter umgestürzten Möbelstücken und hoffte, den okkulten Sturm mit heiler Haut zu überstehen. Esk verließ die Halle und eilte durch den dunklen Flur. Schatten und Schemen folgten ihr, als sie schluchzend die Treppe hinabstürzte und sich Simons Zimmer näherte. Die Korridore und Gänge brummten und knisterten. »Etwas würde versuchen, den Körper des jungen Mannes zu übernehmen«, erinnerte sich Esk an Grannys Hinweis. »Etwas, das Simons Verhalten nachahmte, kaum von ihm zu unterscheiden war. Etwas Ungeheuerliches, das nicht von dieser Welt stammte.« Einige Schüler standen nervös vor der Tür. Sie wandten Esk blasse Gesichter zu, und als sie das entschlossene Blitzen in ihren Augen sahen, wichen sie nervös zurück. »Irgendetwas ist dort drin«, sagte einer von ihnen. »Wir können die Pforte nicht öffnen.« Sie musterten das Mädchen erwartungsvoll. Nach einigen Sekunden fügte einer der Studenten hinzu: »Du hast nicht zufällig den Schlüssel, oder?« Esk griff nach dem Knauf und drehte ihn. Er bewegte sich, aber kurz darauf zuckte er so plötzlich zurück, dass er ihr fast die Haut von den Fingern schabte. Das Schnattern in der Kammer verwandelte sich in ein lautes, höhnisches Kichern. Und Escarina hörte auch noch etwas anderes. Dachte an ledrige Schwingen, die sich langsam entfalteten. »Ihr seid Zauberer«, entfuhr es ihr, »unternehmt etwas.«
»Wir hatten noch keine Gelegenheit, Erfahrungen mit der Telekinese zu sammeln«, erwiderte einer.
»Ich war leider krank, als Feuerwerfen auf dem Lehrplan stand.«
»Nun, das Entmaterialisieren ist mir schon immer schwer gefallen.«
Esk trat an die Tür heran, streckte die Hand aus und verharrte. Plötzlich fiel ihr etwas ein. Oma Wetterwachs vertrat die Ansicht, dass sehr alte Gebäude ein eigenes Ich besaßen und die Universität war alt. Vorsichtig wich sie zur Seite und tastete über den kühlen Stein. Sie musste ganz behutsam vorgehen, um die granitene Seele nicht zu erschrecken. Esk spürte ein leises, kaum hörbares Flüstern im Gemäuer, die Gegenwart eines schlichten, aber weiten Bewusstseins,